Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Europa hat eine stattliche Schreckensbilanz von Seuchen vorzuweisen. Von der Pest, der Ruhr, den Pocken, Lepra, Cholera, AIDS bis hin zu SARS. Wie Seuchen, wie Epidemien, wie Pandemien entstehen und welche sozialen und wirtschaftlichen Folgen sie haben, darüber ist die Welt vergleichsweise gut informiert inzwischen. Wie Seuchen und wie Pandemien enden, das hingegen ist weniger eindeutig, weil letztlich Gesellschaften politisch darüber bestimmen, auch wenn die Krankheiten häufig weiterhin existieren. Wie reagieren Gesellschaften nach dem vielleicht auch schleichenden Ende einer Pandemie? Welche sozialen, welche kulturellen Phänomene lassen sich beobachten, zum Beispiel nach der spanischen Grippe? Gibt es so etwas wie eine kollektive Feierstimmung, ein gemeinsames Gedenken oder sind die meisten einfach nur viel zu erschöpft? Oder lässt sich das nicht so einfach historisch vergleichen? Dazu hat Tim Schleinitz einige Beobachtungen eingeholt.
Irgendwie haben wir nach all diesen langen 2 Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird.
Erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Februar 2022 auf der Pressekonferenz nach einer Beratung mit den RegierungschefInnen der Länder. Die Eindämmungsmaßnahmen hätten gewirkt, aber trotz guter Aussichten sei immer noch Vorsicht angesagt, denn
die Pandemie ist eben noch nicht vorbei.
Was heißt das aber, das Ende einer Pandemie? Es gibt dafür 3 medizinische Modelle, erklärt Malte Thiessen, Medizinhistoriker und Autor eines Buches über die Geschichte der Corona-Pandemie.
Es gibt das Pockenmodell, das ist das Schönste eigentlich, nämlich das ist das Modell Ausrottung. Das heißt, die Pocken sind dank einer globalen Impfkampagne tatsächlich ausgerottet worden. Es gibt das zweite Modell, das ist das Pestmodell. Und da kann man sozusagen ein langsames Verschwinden, ein Ausschleichen sozusagen beobachten. Das hängt damit zusammen, dass die Hygienemaßnahmen besser werden, die Hygieneverhältnisse, sodass Flöhe und Nagetiere als Überträger keine so große Rolle mehr spielen. Es gibt das dritte Modell und das ist das, was uns wahrscheinlich bei Corona dann begegnen wird, das Influenza-Modell. Und das ist ein Stück weit mit Viren leben lernen.
Wenn Gesellschaften eine Seuche überstanden haben, lassen sich bestimmte kulturelle Reaktionen beobachten. Es entstehen etwa regionale Feste wie die Oberammergauer Passionsspiele. Außerdem wurden Denkmäler errichtet, die an die Pest erinnern sollen. Besonders in katholischen Regionen entstehen die sogenannten Pestsäulen. Neben dem Feiern und Gedenken gibt es aber auch grundlegende Veränderungen des sozialen Wissens, das anderes politisches Handeln ermöglicht. Eine Folge der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892 war laut Malte Thiessen etwa
die Verbesserung von Sanitätsmaßnahmen in Städten. Man hat die Tuberkulose, die dazu führt, dass man das Leben und das Arbeiten gesünder denkt, dass man Wohnungen versucht, gesünder zu planen.
Sind aber solche Sozialreformen nicht auch das Ergebnis gesellschaftlicher Kämpfe? Marc Honigsbaum, Medizinhistoriker und Autor des Buches »Das Jahrhundert der Pandemien«, sagt dazu:
It's very difficult to say.
Es ist sehr schwierig zu sagen, in welchem Maß tatsächlich Pandemien für sozialen und politischen Wandel verantwortlich sind. Am deutlichsten lässt sich das noch anhand der Demografie zeigen.
Zum Beispiel gab es nach dem Ende der spanischen Grippe 1920 einen echten Babyboom. Aber lag die hohe Geburtenrate nicht vielleicht auch am Ende des Ersten Weltkriegs? Heute wissen wir beispielsweise, die spanische Grippe von 1918 bis 1920 war eine weltweite Pandemie mit bis zu 50 Millionen Toten. Aber, sagt Marc Honigsbaum,
many people didn't realize that actually this was a terrible scourge on humanity.
Vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen waren nicht bewusst, dass sie eine Pandemie erleben. Wenn man sich die damaligen Berichte ansieht, dann gehen diese von etwa 6 Millionen Toten weltweit aus. Und es gab nicht den einen Tag, an dem alle sagten, oh, jetzt ist es endlich vorbei. Es gab keine Möglichkeit, das Virus nachzuweisen, keine PCR-Tests, keine Impfstoffe.
So schwierig es ist, die Auswirkungen am Ende von Pandemien dingfest zu machen, am Anfang von Pandemien stellen Gesellschaften oft fest, dass ihr Wissen sehr unzureichend ist, sagt Malte Thiessen.
Also die unbekannten Bedrohungen sind immer die, die tatsächlich das Aufmerksamkeitsfenster weit aufreißen. Und dann ist auch tatsächlich das Engagement besonders groß.
Das allerdings nimmt ab, je mehr wir über die Bedrohung wissen. Oder zu wissen glauben. An der sogenannten Hongkong- oder auch Mao-Grippe starben 1969-70 allein in der Bundesrepublik etwa 30.000 Menschen, weltweit bis zu 4 Millionen. Sie wurde in Westdeutschland aber kaum wahrgenommen. Das Problem schien weit entfernt, in Maos China, wie der Name nahelegt. So konnte sie als Pandemie auch keine sozialen Folgen in der Bundesrepublik zeitigen. Der Zürcher Historiker Philipp Sarrazin stellt fest:
So reagieren Gesellschaften in allen Zeiten in einer bestimmten Art und Weise drauf, was da von außen in Anführungszeichen kommt.
In Anführungszeichen, denn selbst wenn eine Krankheit von Menschen dorthin getragen wird, wo sie zuvor nicht war, Erreger brauchen eine für sie günstige Umgebung. Die wird auch sozial geschaffen. Während der Pest 1713 in Hamburg etwa schlichen sich Hungernde in abgeriegelte Seuchenhäuser, weil dort die Essensversorgung besser war. Auch während der aktuellen Pandemie hat man feststellen können:
Natürlich zeigt die Pandemie eine sehr ungleiche Verteilung von Verletzlichkeit und Gefährdung. Das zeigt sich auch bei den Spitaleinweisungen. Das sind in erhöhtem Maß zum Beispiel Leute mit migrantischem Hintergrund, die in schlechteren Arbeitsbedingungen sitzen und einfach einem größeren Risiko ausgesetzt sind als ich als Prof zu Hause im Homeoffice. In der Schweiz zum Beispiel wurde nachgesagt, schaut doch mal, die Migranten sind mehr im Spital. Also sind es die Migranten, die schuld sind. Also das ist natürlich eine Interpretation dieser Daten.
Entscheidende Kriterien sind also nicht die Herkunft, Sexualität oder Religion eines Menschen, sondern dessen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Malte Thiessen?
Und das ist tatsächlich ein Armutszeugnis im 21. Jahrhundert, dass vor Gesundheit und Krankheit Menschen nach wie vor so ungleich sind. Das finde ich als Historiker tatsächlich geradezu erschreckend.
Können wir also Pandemien ganz einfach durch stringente und begrenzte Eindämmungsmaßnahmen beenden und endlich einen echten Freedom Day feiern? Marc Honigsbaum?
Pandemics do not lend themselves.
Pandemien passen nicht zu netten, erzählerischen Enden. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist kein Hollywood-Roman, in dem am Ende Brad Pitt mit einem Impfstoff auftaucht und die Welt vor der Zombie-Apokalypse rettet.
Das gilt insbesondere für die Verstorbenen oder an Long-Covid-Leidenden, aber eben auch für besonders Gefährdete an den globalen Peripherien oder vor unserer eigenen Haustür.